möchte heute Abend zum Thema Kranksein, Älterwerden, Sterben von der Möglichkeit, sie als Himmelsboten zu sehen, sprechen. Zum einen kam ich auf dieses Thema aus persönlicher Betroffenheit. Ich habe vor 10 Jahren meine Mutter verloren, vor 2 Jahren meinen Vater und dieses Jahr, gerade noch vor dem Lockdown hier in der Schweiz, Corona bedingt, meine Tante, die ein bisschen wie meine ältere Schwester war für mich. Und ich habe keine Geschwister, ich habe keine Kinder, ich habe noch 4 Cousins, Cousinen, das ist meine ganze Familie, die übrig geblieben ist. Und einfach durch diese eigentlich ein bisschen Jahre hindurch ist für mich persönlich dieses Thema mehr und mehr von einem abstrakten, zumindest der Teil des Todes, der von Krankheit und Älterwerden war schon vorher eindeutig wahrnehmbar. Aber das Menschensterben wurde so mehr und mehr greifbar. Und die Möglichkeit, dass es auch mir passieren könnte, ist ein bisschen näher gerückt. Und der zweite Grund, natürlich, ich will ja hier nicht einfach über meine persönliche Geschichte sprechen, sondern ist natürlich der, dass es ja etwas ist, das uns alle verbindet, früher oder später. Ja, das Krankwerden, Kranksein, das Älterwerden, Verlust von uns lieben Menschen und letztendlich unser eigener Tod. Und vielleicht ist es ja auch gerade für den einen oder anderen von euch im Moment so, dass eben sei es die Krankheit oder das Älterwerden oder der Tod gerade sehr unmittelbar ihr damit betroffen seid, sei es ihr persönlich oder durch in der Familie. Und vielleicht ist es im Moment gerade nicht so vordergründig. Ja, es gibt ja auch Zeiten, wo das, wir wissen zwar darum, aber es ist jetzt nicht so nah gerade an uns dran. Das kann sehr gut sein. Und dennoch wird es, wenn es im Moment es nicht ist, irgendeinmal ein Thema werden, ja, für uns alle. Und eigentlich der dritte Grund, vor allem weshalb der Titel dieses Vortrages ist, von der Möglichkeit, sie als Himmelsboten zu sehen, was ja ein bisschen ungewöhnlich ist. Das ist ja nicht gerade das, wie wir diese betrachten, das Kranksein und Älterwerden und das Sterben. Es ist eine Legende vom Buddha, die ich jetzt dann gleich zu Beginn ein bisschen darbringen möchte, als Einstieg, die mich immer schon beschäftigt hat, seit ich davon gehört habe. Eben irgendwie, wie kann es sein, ja, dass man das Älterwerden, Kranksein, den Tod als Himmelsboten sehen kann. Und irgendwie so durch diese eben letzten Jahre, auch meine persönlichen Erfahrung, hat es ein bisschen mehr Sinn gemacht. Doch eben, wie ich gesagt habe, bevor ich jetzt dieses Thema angehen möchte, zuerst diese traditionelle Sage von Siddhartha, dem zukünftigen Buddha, von der eben dieses Bild der 4 Himmelsboten stammt. Wahrscheinlich ist die Geschichte einigen von euch bereits bekannt. Wer eben darin Himmelsboten genannt wird, eben kennen wir alle, ausnahmslos, zumindest die ersten 3. Es ist ein kranker Mensch, ein alter Mensch, ein toter Mensch und der 4. in der Sage ist ein Bettelmönch. Hier also die Sage. Dem späteren Buddha wurde zur Zeit seiner Geburt prophezeit, dass er entweder ein Weltenherrscher oder ein großer Heiliger werden würde. Und sein Vater, König Suddhodana, wünschte natürlich, dass sein Sohn wie er ein großer Regent werden würde und umgab seinen Sohn daher mit allen erdenklichen, sinnlichen Vergnügungen. Es wird gesagt, wie zum Beispiel für jede Jahreszeit einen anderen Palast, um für ihn die Unannehmlichkeit des Wechsels der Jahreszeiten aus der Welt zu schaffen. Also nur Angenehmes sollte seinem Sohn widerfahren. Dennoch eines Tages beschloss Siddhartha, wie der junge Prinz hieß, den Palast zu verlassen und zu erkunden, was hinter den Mauern war. Und da der König aber Angst hatte, sein Sohn könnte nun doch etwas Unschönes sehen und dadurch seine Art Leben in Frage stellen, ließ er alle unschönen Dinge aus seiner Sicht entfernen. Also alle Häuser wurden gestrichen, alle Leute mit sichtbarem Leiden aus dem Weg geschafft. Das ist ein bisschen wie hier in der Schweiz eigentlich. Als der junge Prinz seine wohlbehütete Umgebung verließ und begleitet von einem Wagenführer, wie das damals offenbar üblich war für einen jungen Prinzen, auf einem Gefährt durch die Stadt fuhr, ließen die Himmelswesen 4 Boten eben des Himmels auf seinem Weg erscheinen. Sie kamen eben in Gestalt eines Alten, eines Kranken, eines sterbenden Menschen und in Gestalt eines Bettelmönchs. Der erste Bote des Himmels in Gestalt eines alten Mannes, vornübergebeugt mit verrunzeltem Gesicht, und Prinz Siddhartha fragte seinen Wagenführer: Wer ist dieser Mann mit weißem Haupthaar, der mit gekrümmtem Rücken den Weg entlang wankt? Hat die Hitze in den Körper eingetrocknet oder ist er in diesem Zustand geboren? Das ist ein alter Mann, Ehrwürden, antwortete sein Wagenführer. Alles, was geboren ist, wird alt, und auch dieser Mann war einst ein Säugling, ein schöner Jüngling, voll Lebenskraft, doch mit den Jahren trat der Verfall des Körpers ein. Bestürzt, weil das ist ihm vorher noch nie begegnet, wollte der Prinz wissen, ob es nur diesem Mann so erginge oder ihm und anderen auch. Auch der Ehrwürdige wird dasselbe Schicksal teilen, antwortete ihm sein Begleiter. Und ganz erschüttert brach der Prinz die Ausfahrt ab und kehrte in den Palast zurück. Am nächsten Tag, hat ihm offenbar keine Ruhe gelassen, fuhren sie wieder hinaus und begegneten einem Menschen, der am Wegrand lag, offensichtlich leidend. Und wieder fragte Siddhartha, wer das sei, und er erfährt, dass dies eben ein kranker Mensch sei, und erneut die Frage, ob nur dieser Mensch hier leide oder ob noch andere von dieser Qual betroffen seien. Jedes Wesen, das einen Körper hat, wird früher oder später krank werden, ob arm oder reich, jung oder alt. Und der Prinz kehrt in den Palast zurück, und im Text beschreibt oder wird seine innere Verfassung wie folgt beschrieben, ein bisschen in dieser alten Sprache: Geistig aufgeregt, dem Bild des Mondes im Wasser gleich, vom Wellenzug gekräuselt. So war offenbar der Geist von Siddhartha ganz aufgebracht, aufgewühlt. Bei einer dritten Ausfahrt begegnen die beiden einem Leichenzug, wie das damals und auch noch heute in Indien, früher ja auch hier bei uns, üblich war. Auch hier wieder die Frage, was wird da getragen mit Blumen, währenddem sich die Menschen die Haare raufen und wehklagen, will Siddhartha wissen. Und die Antwort, dies sei eine tote Frau, ihr Geist entflohen, welk und verfallen die Gestalt, die Bande der Sippschaft zerrissen. Und der Wagenführer fährt fort, wer ins Leben tritt, der verlässt es ebenso, unvermeidlich ist der Tod. Zum ersten Mal in seinem Leben wird der junge Prinz von der Vergänglichkeit und ihrer Unausweichlichkeit berührt. Und sie kehren um, und auf der Rückfahrt sieht Siddhartha einen Wandermönch in gelben Stoff gehüllt. Und auch hier wird dieser Moment beschrieben, dass dieser Mönch friedlicher als der Friede selbst aussah. Und der Wagenführer erklärt Siddhartha, dass dies eben ein Mensch sei, der die Welt hinter sich gelassen hat, um den wahren Sinn des Lebens zu erforschen und spirituelle Erfüllung zu realisieren. Und diese Begegnungen mit den vier Boten des Himmels, dem Alten, dem Kranken, dem Toten, Menschen sowie dem Bettelmönch erwecken in Prinz Siddhartha den Erforschergeist, heißt es, und fragen eben, was ist die Natur von Geburt und Tod, welche Kräfte halten sie aufrecht, wie kann das Leiden zu einem Ende gebracht werden in ihm geweckt. Und der vierte Bote erweckt in ihm auch das Erkennen der Möglichkeit von innerer Freiheit mitten in diesem Leben, weil er sehr beeindruckt war eben von diesem Bettelmönch, der offenbar friedlicher als der Friede selbst aussah. Die Legende geht dann noch ein bisschen weiter. Der Prinz entschloss sich daraufhin, das Leben im Palast aufzugeben, genau das, was sein Vater versucht hat zu vermeiden. Und die Legende sagt, dass er sich die langen, schönen Haare, Zeichen eines Königssohns damals, abschnitt. Vielleicht haben einige von euch vor vielen Jahren den Film Little Buddha von Bertolucci gesehen. Ja, wo eigentlich dieses Leben von Siddhartha dargestellt wird. Und genau in dieser Szene ist natürlich ein schöner Prinz, wunderbar aussieht, wunderbar langen, schönen Haaren, schwarzen. Und er schneidet sich eben seine langen, schönen Haare ab. Und in der nächsten Szene ist er schön föhnfrisiert da. Also ich stelle mir vor, das war nicht ganz der Sinn und Zweck dieses Aktes, ja, vom jungen Prinz Siddhartha, und dann gleich wieder voll frisiert dazustehen, sondern es war wirklich ein Zeichen der Entsagung quasi. Aber ich kann mich noch gut an diese Stelle erinnern. Der Prinz kleidet sich daraufhin auch eben in einfache Kleidung und macht sich auf den Weg, innere Freiheit zu suchen. Zuerst geht er zu vielen Lehren, praktiziert Konzentrationstechniken, die ihn aber erfahren lassen, dass sie nicht wirklich zu innerer Freiheit führen. Und dann während 6 Jahren unterzieht er sich starken asketischen Praktiken wie den Körper quälen und Fasten bis, wie es heißt, zu einem Reiskorn pro Tag, was nicht sehr viel ist, um all die Unreinheiten auszumerzen. Er macht jedoch die Erfahrung, dass auch dies nicht die letztendliche Freiheit bringt, und beginnt dann wieder zu essen, setzt sich unter einen Baum mit dem Entschluss, nicht aufzustehen, bis er die vollständige innere Freiheit verwirklicht hat. Und das heißt, als der Morgenstern über dem Horizont aufgeht, realisiert er die höchste Erleuchtung, das Ende allen Leidens und die Vervollkommnung aller guten Qualitäten des Herzens und des Geistes. Und danach lebte und lehrte er weitere 45 Jahre zum Segen aller. Es waren also diese vier Himmelsboten, die ihm halfen, aus der Täuschung aufzuwachen. Sie halfen ihm, seine Lebenszeitweise zu nutzen. Und ich persönlich verstehe diese Geschichte so, dass sie eben deshalb eigentlich Himmelsboten genannt werden. Eigentlich, auch wenn sie auf Anhieb nicht als das gesehen werden, eben sehr hilfreich, unterstützend sind, unsere Zeit sinnvoll zu leben. Ja, soweit eben diese Legende. Die Frage hier an uns, wie sehen wir diese vier Boten in unserem eigenen Leben? Können wir sie, wenn wir ihnen begegnen, auch als Boten sehen, die uns aufrufen, unser Leben weise zu nutzen? Aus meiner persönlichen Erfahrung eine herausfordernde Aufgabe. Oft betrachten wir sie wahrscheinlich eher eben nicht als Boten des Himmels, sondern vielleicht sogar eher als ein Fluch oder die uns das Leben schwer machen oder der eine Bote uns natürlich des Lebens beraubt. Wie stehen wir zu dem Boten, der in alternder Gestalt daherkommt? Hier ein Gedicht von Erich Fried, ziemlich bekannt, sicher für viele von euch, das heißt Frau Welt. Ich bin zur Welt gekommen und bin nun endlich so weit, laut zu fragen, wie ich dazu komme, zu ihr zu kommen. Sie kommt und sagt leise, du kommst nicht, du bist schon im Gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es manchmal unfair, dass eigentlich jetzt, wo ich ein bisschen mehr Erfahrung habe mit diesem Leben, mit dem Umgang damit, mit mir, wo ich einiges doch besser kann, oder auch wenn ich das bei anderen sehe, wenn ich ihre Talente sehe, wie sie Fortschritte machen, und dass wir dann, wann wir eigentlich gerade am besten sind, abtreten müssen. Alle von uns, deren Eltern nicht jung gestorben sind oder jung sterben werden, erleben, wie sie älter werden. Sie, die früher für uns gesorgt haben, werden mehr und mehr abhängig von unserer Unterstützung. Sie, die, als wir Kinder waren, diejenigen waren, die uns vieles erklärt haben und beigebracht, verlieren mehr und mehr ihre Fähigkeiten. Ich habe diesen Prozess zuerst mit meinen Schwiegereltern gesehen, dann mit meiner Mutter und später dann auch mit meinem Vater, dann meine Tante, meine Mutter zum Beispiel, die sehr praktisch veranlagt gewesen war, sehr zuverlässig, dann eben an Alzheimer erkrankt ist, war plötzlich unsicher, wusste nicht mehr, wo die Bahn abfährt, so ganz einfache Dinge, oder bekannte Freundinnen, die sie wie immer schon besuchen wollte. Das passierte konkret immer weniger, weil sie den Weg nicht mehr alleine fand. Das Wissen um das Bedienen der Waschmaschine schwand dahin, oder als es noch möglich war, mit ihr gemeinsam in einem Restaurant essen zu gehen, war ihr plötzlich nicht mehr klar, wozu diese komischen silbrigen Dinger, denen wir Besteck sagen, wozu die dienen. Ja, das ist eigenartig. Ja. Also man könnte irgendwie sagen, meine Mutter wurde so, wie ich sie kannte als meine Mutter, immer ein bisschen weniger meine Mutter. Oder zumindest das Bild auch, das ich von meiner Mutter hatte. Und ich bin sicher, viele von euch haben diese oder ähnliche Erfahrungen, ja, mit Bekannten oder ganz nahen Familienangehörigen. Frage ist auch, wie ist es mit der Wahrnehmung unseres eigenen Älterwerdens? Mit meinen 66 Jahren jetzt ist es eigentlich unmöglich geworden, das Altern des Körpers nicht mehr zu sehen. Ja, man hat so eine Zeit, ja, irgendwie, wo man eigentlich schon ein bisschen älter ist, aber noch nicht wirklich, wo man irgendwie sich noch irgendwie vortäuschen kann, dass es nicht wirklich passiert. So, es gibt da so Flecken auf der Haut, die früher dort nicht waren, zum Beispiel. Oder so, die haben sicher einige von euch, diese, zumindest die Älteren auch, die Jüngeren noch nicht, wenn man Mittagsschlaf macht. Ja, und dann so gibt es so, ich weiß nicht, ob das richtig deutsch ist, Schnappen im Gesicht, ja, so Furchen im Gesicht, wenn man so das, den Kopf aus dem Kissen hält. Und das dauert dann immer länger über die Jahre, bis diese Rillen so ein bisschen verschwinden wieder, bis es dann am Abend wieder Zeit ist, ins Bett zu gehen, sind sie dann langsam weg. Also so Dinge, die ich früher schon so an älteren Menschen eigentlich nicht so gern gesehen habe, wenn man plötzlich beginnt, okay, auch ich, ja. Auch die Belastbarkeit nimmt ab. Sehe ich auch bei mir persönlich, ja, wo ich jetzt etwas, das unmöglich war, noch vor nicht allzu langer Zeit, wo ich schon am Morgen schaue, wie teile ich meinen Tag ein. Ich kann nicht einfach, ja, dann gehe ich hier und von dort gehe ich gleich dort rüber und dann treffe ich noch die Person und dann finde ich noch das. Irgendwie reicht die Energie nicht aus. Ja, und das weiß ich natürlich unterdessen. Das war früher kein Thema. Über dieses Älterwerden sprechen, kürzlich mal mit einer guten Freundin, hat sie gemeint, ich fühle mich innerlich immer mehr mich selbst, äußerlich immer weniger. Das könnte ich eigentlich auch unterschreiben. Ashley Brilliant meint dazu, in jeder Älteren ist eine jüngere Person, die sich darüber wundert, was da geschehen ist. Also wenn unser Glücklichsein davon abhängt, wie unser Körper aussieht oder wie er funktioniert, wie viel Energie zur Verfügung ist, dann werden wir auf eine harte Probe gestellt. Und wir werden, das ist die ganze Krux von der Geschichte. Also das Altern ist mehr und mehr eine Herausforderung, eben das Glücklichsein im Innen zu suchen und zu kultivieren, zu üben. Bruder David Steindl-Rast ist ein Benediktinermönch, ein wunderbarer Mensch, unterdessen 94-jährig. Ich habe ihn vor einigen Jahren, da war er auch schon recht alt, wieder mal getroffen. Wirklich ein wunderbares Beispiel, wie man sein kann, noch mit 90-jährig. Und er hat eine Autobiografie geschrieben, die heißt Ich bin durch dich so ich. Kommt natürlich aus der christlichen Tradition. Und er schreibt da unter anderem an einer Stelle, eben zum Älterwerden, dies geht vielleicht auch dann leichter, wenn man sich nicht selbst machen muss, sondern sein Dasein jeden Tag neu empfängt. Also statt eine kontrollierende, fordernde, eher eine empfangende, wertschätzende Haltung. Und er selber war wirklich der Inbegriff, die Person, die lebende, der lebende Beweis, ja, dass das möglich ist. Eine wertschätzende, vor allem auch eine dankbare innere Haltung dem Leben gegenüber zu empfinden. Das war überhaupt sein oder ist sein großes Thema, Dankbarkeit, hat auch viele Bücher darüber geschrieben. Ja, so viel zu diesem ersten Boten, dem alten Menschen. Der zweite Himmelsbote, ein kranker Mensch, auch hier die Frage, was geht in uns vor, wenn ein uns lieber Mensch oder wenn wir selber krank sind, krank werden, ob das für eine gewisse Zeit ist in unserem Leben oder vielleicht eine Krankheit, die mit uns bleiben wird, bis wir sterben werden. Ich denke oft, verständlicherweise ist die spontane Reaktion eben, dass es eher ein Fehler ist. Und aus dem heraus dann natürlich oft das Gefühl, wenn er oder wenn ich oder wenn sie nur die richtige Diät, also die richtige Medizin, den richtigen Lebenswandel gelebt, die oder sogar die konsequente spirituelle Praxis ausgeübt hätte, dann wären er oder sie oder ich jetzt nicht krank. Und irgendwie vom Kopf her denke ich, wissen wir irgendwo, dass das wahrscheinlich nicht wirklich der Grund ist. Und doch denke ich, auf einer emotionalen Ebene ist das oft ein Gefühl irgendwo. Und obwohl wir ja hier, kann ich wirklich ja sagen, hier in der Schweiz, sicher auch in Deutschland, eine ziemlich optimale oder die optimalste medizinische Versorgung haben, die überhaupt möglich ist, ja, auf dieser Erde, werden Menschen immer noch krank. Das ist ja auch etwas, das wir jetzt alle diesem Jahr sehr deutlich erfahren haben, immer noch erfahren. Also einen Körper zu haben, heißt offenbar einfach, verwundbar zu sein. Und meist, wenn nicht sogar immer, finden wir es unfair. Ja, wir finden es unfair, wenn es weh tut, wenn wir krank werden. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Muss nicht mal eine ganz dramatische Geschichte sein. Aber einfach ein bisschen Rückenschmerzen, ein bisschen dies, finden wir irgendwie nicht in Ordnung. Und wehren uns dagegen und doch teilen wir dieses Schicksal mit allen fühlenden Wesen, ja auch mit den Tieren. Und sich dieser Wahrheit mehr und mehr bewusst zu sein, kann sicher auch in Richtung Depression führen oder es kann eben in Richtung Mitgefühl gehen. Und letzteres ist mehr und mehr möglich, wenn wir uns eben tatsächlich auch verbinden können in diesen Momenten, wo es schmerzlich ist, wo es weh tut. Ja, verbinden mit uns selber nicht im Stich lassen in diesen Zeiten, aber natürlich auch verbinden mit den anderen Lebewesen. So wie Pema Chödrön, buddhistische Nonne in der tibetischen Tradition, vorschlägt. Sie sagt, wenn du dich schlecht fühlst, lass es deine Verbindung zum Leiden der anderen sein. Und wenn du dich gut fühlst, lass es deine Verbindung zur Freude der anderen sein. Eine wunderbare Praxis, weil gerade in diesen Zeiten, wo es uns schlecht geht, ob das jetzt körperlich ist oder schwierige Situation, ziehen wir uns ja oft, zumindest innerlich, in uns zurück. Ja, als Schamgefühl oder was immer die Beweggründe sein mögen. Und sich dort diese Fähigkeit anzueignen, eine Gegenbewegung zu machen und innerlich uns zu verbinden und zu reflektieren, dass uns das ja verbindet mit vielen Lebewesen, die jetzt auch gerade Zahnschmerzen haben oder gerade sich einsam fühlen oder was immer gerade das Schwierige ist, ist enorm tröstlich auch. Soweit zum zweiten Boten, Krankenmensch, der dritte, der Prinz Siddhartha eben seine Sterblichkeit vor Augen geführt hat, dieser tote Mensch. Der Tod ist ein Geheimnis, wir können eigentlich nur zwei Dinge über ihn sagen. Es ist ungewiss, wann und wie wir sterben werden, und es ist gewiss, dass wir sterben werden. Anne-Louise Germain de Staël, ein wunderbarer Name, französische Schriftstellerin, hat geschrieben, ach, welch schrecklicher Gedanke, dass wir sterben müssen. Und welch ewiges Wunder, dass wir das immer wieder vergessen können. Ist doch so. Und ich denke, gerade weil unsere Todesstunde unbekannt ist, können wir natürlich diese direkte Auseinandersetzung mit dem Tod auch irgendwie aufschieben. Also wir sind ein bisschen wie Kinder, die beim Versteckspielen die Augen zuhalten und dann glauben, niemand könne sie sehen. Es gibt einen Text, den ich gerne lesen möchte, ein Gedicht eigentlich von Franz Hohler. Franz Hohler ist ein Schweizer Schriftsteller, aus seinem Gedichtband, das heißt Alt? Das heißt Ciao Maestro. Non ti danno più da mangiare, geben sie dir nichts mehr zu essen, fragte mich Cosimo Gardani, der ständig rauchende Schuhmachermeister, als ich ihm, schlanker geworden, all meine Ledergürtel brachte, damit er zwei Löcher mehr hineinstanzte. Seine Baracke hinter dem Sternen-Örlikon sieht seltsam unbelebt aus, als ich näher komme. An der Tür ein Zettel, infolge Todesfall bleibe die Schuhmacherei für immer geschlossen. Todesfall unterstrichen. Wir bitten um Verständnis. Minutenlang stehe ich da, mit den ungesollten Schuhen in meiner Plastiktasche, verständnislos, als sei mir soeben zum ersten Mal mitgeteilt worden, dass nach dem Leben irgendeinmal der Tod kommt. Ich habe vor einiger Zeit in einem Zeitungsartikel folgenden Text gelesen und dies soll tatsächlich so geschehen sein, ist nicht fiktiv. Und zwar heißt es da, einem ganz besonderen Hotelier scheint der Schriftsteller Thomas Hürlimann in Berlin begegnet zu sein. Er wünschte sich ein ruhiges Zimmer. Der Hotelier versprach ihm eins mit Blick in die Zukunft. Als Hürlimann das Fenster öffnete, sah er auf einen Friedhof. Ich nehme jetzt mal an, dass das nicht das erste Mal war, wo dieser Hürlimann in diesem Hotel abgestiegen ist und dass die sich noch schon ein bisschen gekannt haben. Aber es wäre fast ziemlich dreist oder noch dreister. Der Mensch, dessen Todesanzeige wir in der Zeitung lesen, die Frau, die mit ihrer Einkaufstasche nach einem Unfall in die Notfallstation eingeliefert wird und stirbt, haben Sie mit ihrem Tod gerechnet? Wahrscheinlich haben Sie das Leben genauso selbstverständlich gehalten, wie wir es jetzt gerade tun. Vor 3 Jahren jetzt ist ein langjähriger Freund mit 57 Jahren gestorben. Er hatte seit dem Bestehen dieses Zentrums, das jetzt sein 20-jähriges Bestehen eigentlich feiern könnte, hatte unser Programm gestaltet und schon zuvor des Vereins der Dhamma-Gruppe, die Vorgängerorganisation auch. Er war absolut gesund, immer wenn wir uns gesehen, getroffen haben, konnte er nur rühmen, dass ihm nichts irgendwo wehtut und eigentlich seine Krankenkasse sein lassen könnte, weil er müsse gar nie zum Arzt. Und plötzlich bekamen wir ein Telefon und es wurde uns mitgeteilt, dass seine Partnerin mit ihm telefoniert habe, wie sie das schon oftmals getan hat, und dass dann plötzlich am anderen Ende von ihm keine Antwort mehr kam. Das heißt, dieser kerngesunde Mensch ist während dem Telefongespräch mit seiner Partnerin gestorben. Einfach, war einfach still. Natürlich ein großer Schock, in erster Linie für die Partnerin, die unmittelbar das erlebt hat, auch für seine unterdessen zwar erwachsene Tochter, aber doch für all seine Freunde, für uns irgendwie eben dieses große Fragezeichen eigentlich. Ja. Aber mit diesem Fragezeichen, mit diesem Schock, mit was immer es macht, ja, wenn wir so ein Erlebnis erleben müssen, ja, und das tun wir ja alle irgend einmal oder öfter sogar, ist bei mir doch auch mit der Zeit etwas entstanden oder wurde ich gewahr, was zum Beispiel Hermann Hesse in einer Aussage beschreibt. Er sagt, nach jedem Tod wird das Leben zarter und feiner. Das ist etwas, das ich sehr persönlich irgendwie so auch erfahren habe. So ein bisschen der Stolz, ja, im Sinne der Stolz eben von, nicht ein bewusster Stolz, nicht, dass wir das extra uns besser fühlen, aber das so in uns ist, eben dieses Gefühl, das passiert mir nicht, oder sich getrennt fühlen, das fällt so irgendwie ein bisschen ab, und es gibt so etwas ganz feinem, zarten Platz. Hermann Hesse hat auch gesagt, das Schöne zieht einen Teil seines Zaubers aus der Vergänglichkeit. Auch das, denke ich. Ja. kann erfahren werden in diesen Zeiten. Und im Bewusstsein des Todes zu leben, gibt uns auch die Fähigkeit, eben unsere Prioritäten zu klären und ins rechte Licht zu rücken. Einfach eigentlich so, wie es Prinz Siddhartha passiert ist auch, ja, was mit ihm geschehen ist. Dies ist aus einer Rede von Steve Jobs, einem der Mitbegründer von Apple, die er 2005 nach seiner Krebsoperation an Studenten gerichtet hat, die ihren Abschluss hatten. Er hat ihnen gesagt, die Rede ist natürlich viel länger, nur ein kleiner Ausschnitt dazu. Mich erinnern, dass ich bald tot sein werde. Er war ja eben krebskrank, hat gewusst, dass er wahrscheinlich nicht mehr so lange da sein wird. Dass ich bald tot sein werde, ist das allerwichtigste Werkzeug, dem ich je begegnet bin, um mir zu helfen, die großen Entscheidungen im Leben zu treffen. Dich erinnern, dass du sterben wirst, ist die beste Art, die ich kenne, um die Falle zu umgehen, zu denken, dass du etwas zu verlieren hast. Du bist bereits nackt. Er meinte auch, wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, dann wirst du eines Tages ganz bestimmt recht haben. Aber eben, es ist schwierig. Ich finde, es ist schwierig. Ja, obwohl wir sicher alle Menschen kennen, vielleicht einige nahe Menschen, ja, wo es sehr an die Grundfeste rüttelt oder auch ein bisschen weiter weg, die gestorben sind. Irgendwie dringt es nicht so ganz rein, dass es wirklich auch uns treffen kann. Vielleicht geht es uns wie Groucho Marx, nochmal dem Schauspieler, Entertainer, der gesagt hat, sterben? Warum? Das ist das Letzte, was ich machen würde. Aber eben. Manchmal, wenn ich dran denke und wenn ich vielleicht in einem Kaffee sitze oder im Wartsaal meiner Zahnärztin, dann versuche ich mir so gut es geht, ist natürlich immer noch ein bisschen abstrakt, aber ich versuche es so nah an mich rankommen zu lassen, dass dies die letzten Momente meines Lebens sein könnten. Und ich finde es wirklich interessant, ja, wenn ich wirklich so vielleicht nur paar Sekunden so ein bisschen wirklich dieses Gefühl hinkriege, dass das sein könnte. Ist natürlich nicht wirklich so, aber es könnte sein. Dann sind eigentlich in dem Moment augenblicklich meine vielleicht in dem Moment ein bisschen schlechte Laune oder meine Sorgen oder der Druck, ob ich dies alles schaffe oder der Mann, der neben mir so laut und meiner Meinung nach eingebildet spricht, all dies ist nicht nur irrelevant, sondern alles bekommt sogar einen unschätzbaren Wert. Einfach weil es das Leben ist. Also offenbar scheint auch das, was wir schwierig finden angesichts dessen, dass es nicht sein könnte, ja, dass wir nicht mehr da sein könnten, irgendwie wertvoll. Also offenbar ist dieses Bewusstsein unserer Vergänglichkeit wirklich ein Himmelsbote, ja, wenn wir es so sehen und so nutzen können natürlich auch. Etwas von diesem Wandel, aber auch der gleichzeitigen eben auch Verbundenheit allen Lebens wurde mir in einer Radiosendung sehr eindrücklich und auch sehr praktisch geschildert. Und zwar war es eine Reportage über die Arbeit in einem Krematorium. Ein Angestellter, welcher über seine Arbeit befragt wurde, wie so sein Tagesablauf sei, hat erklärt, dass nach der Verbrennung des Leichnams manchmal allerlei Überreste in der Asche vorzufinden sind. Wie zum Beispiel eben, wenn der Mensch künstliche Hüftgelenke hatte aus Titan, dass diese eben nicht verbrennen. Und dieses Material werde gesammelt und könne wiederverwendet werden. Und er hat dann noch angefügt, ich war schon ein bisschen schockiert, überhaupt das zu hören, es werden zum Beispiel Schiffsschrauben daraus gemacht. Und ich war wirklich momentlang so entsetzt. Ich fand es erstens so materialistisch, so pietätlos irgendwie. Und dann so beim noch ein bisschen dabei bleiben, habe ich plötzlich gedacht, das ist eigentlich irre. Erstens mal ist das irgendwie auch lustig. Ja, und so unerwartet und es hat irgendwie so etwas Großes und Weites auch. Und ich, die sowieso gern auf dem Wasser bin, habe dann gedacht, ja, das sind ja gute Zukunftsaussichten. Ich könnte ja irgendwo als Schiffsschraube noch weiter auf meinen geliebten Seen dahin tuckern. Ja, kommen wir noch zum vierten Boten, der dem Prinzen begegnet ist, eben dieser Bettelmönch, welche es zu dieser Zeit sehr, sehr viele gab. Ein Bettelmönch, der sich vom materiellen Besitz verabschiedet hatte und ein einfaches Leben führte und eben obwohl er offensichtlich arm war, schien er zufrieden und glücklich und dies hat den Prinzen sehr beeindruckt. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns nicht gerade wie der Prinz aufgewachsen sind, für jede Jahreszeit einen anderen Palast, aber wer weiß. Und doch gibt es Parallelen zu seinem Leben mit unserem. Also auch wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Und da spreche ich jetzt wirklich nur von uns hier. Und wahrscheinlich noch viel mehr, als was wir wirklich brauchen, im Vergleich zu den meisten Menschen eigentlich auf dieser Welt. Und eben auch mit dieser stabilen materiellen Grundlage zumindest, ja, entsteht eben auch die zentrale Frage, wie oder ist mein Leben ein ständiges Suchen nach Vergnügungen, nach noch mehr oder nach anderen angenehmen Erfahrungen auf allen Ebenen, angenehmen Körperempfindungen, gutem Essen, schönen Dingen zum Sehen, zum Hören, fantastischen Reisen, Gedanken, Ideen. Und damit meine ich nicht, dass es, wenn wir sie haben, ja, wenn sie uns zuteil werden, dass wir sie nicht wertschätzen sollten. Sogar sehr wichtig. Aber die Frage ist, ja, ich kann mich ja sehr beschäftigen damit, unterwegs zu sein, nach noch mehr, nach noch schöner. Oder lebe ich, um tiefer zu sehen, um zu verstehen, um mehr Weisheit, mehr Mitgefühl in mein und eben auch das Leben der anderen zu tragen. Ich denke, ein Leben, in welchem wir einzig darauf bedacht sind, unsere gut genugen Bedingungen zu perfektionieren, ist letztendlich ein enttäuschendes oder sicher manchmal auch ein ärgerliches, frustrierendes Leben, weil dieses Optimieren ja immer wieder auch unserer Kontrolle entgleitet. Und natürlich, wenn wir unser Gewahrsein, so wie wir das hier auch im Retreat, in der Stille, im Innehalten, nach innen richten, wenn wir etwas hellhöriger werden, dann werden wir uns natürlich diesen Gewohnheiten auch immer wieder gewahr und sie werden sichtbarer, dass wir eben halt immer wieder das Glück oder dieses Gefühl der Erfülltheit in einer bestimmten Erfahrung suchen, sei das eine Meditationserfahrung oder in der nächsten Beziehung, in einem anderen Job, in der größeren Wohnung, im nächsten Retreat, wenn dann alles besser ist, oder im nächsten Moment oder im nächsten Atemzug, nicht gerade jetzt, natürlich immer annehmen, dass es einen solchen geben wird. Aber mit der Praxis haben wir eben auch die Möglichkeit, uns durch diese Gewohnheiten des Abwehrens und des Hoffens eben nicht so sehr gefangen nehmen zu lassen, indem wir sie im Gewahrsein sehen und sie nicht ständig weiterverfolgen und uns weiter darin verstricken. Ja, und vielleicht zum Schluss auch mal eher vielleicht etwas persönlich zu diesem Thema. Es ist keinesfalls so, dass ich im Reinen bin mit all diesen Tatsachen des Lebens, ja, mit dem Älterwerden, mit dem Krankwerden, Kranksein, dem Sterben. Aber immer mal wieder sehe ich auch einen inneren Anspruch entstehen. Vielleicht kann sich der eine oder andere von euch auch darin erkennen. Nämlich der Anspruch, irgendwie eine klare Meinung haben zu müssen oder ein damit im Reinen sein zu müssen. Vor allem, da ich ja schon so lange praktiziere oder vielleicht sogar, wenn ich diese Rolle ja immer mal wieder einnehme, ja, hier vorne sitze, Dharma-Vortrag halte, dass ich irgendwo eine innere Haltung oder eine Philosophie haben müsste, die mir ein und für alle Mal Klarheit in Bezug auf diese Themen bringen wird. Und vor allem natürlich zu diesem Thema auch des Sterbens. Zum Glück weicht dieser Anspruch immer wieder, relativ schnell, dem von Moment zu Moment schauen, wie es gerade ist. Und da erfahre ich, wie könnte es anders sein, eben einen ständigen Wechsel auch. Also je eben nach momentanem innerlichem oder äußerlichem Befinden, je nach Stimmung, je nach momentaner Anschauung, Wecken, krank sein, älter werden, die Tatsache des Sterbens von mir geliebten Personen und von mir selber, sehr unterschiedliche Gefühle aus. Ja, mal ist es Gelassenheit, mal Angst, mal totales Unverständnis, mal eine Zumutung, manchmal Mitgefühl für mich, für die Lebewesen. Aber sicher immer wieder eine tiefe Unfassbarkeit, mit der es mir nicht möglich ist, alles säuberlich einzuordnen. Und ich glaube, Praxis heißt auch mehr und mehr Vertrauen gewinnen, eben in diese Unfassbarkeit letztlich, was unser Leben ist, mit diesem nicht wissen, wirklich, mit diesem Mysterium, könnte man auch sagen, oder und ein Lernen mit diesem Fragezeichen entspannter leben zu können. Und mehr Entspannung kann entstehen, wenn wir eben lernen, selbst widersprüchliche Gefühle und Gedanken in ihrer Widersprüchlichkeit zu belassen. Und zu bemerken, dass auch die letztendlich keine Wurzeln haben. Ja, auch sehr flüchtig sind und sehr transparent und sehr offen dadurch aber auch. Ich möchte zu einem Ende kommen mit einer Aussage von Lori Anderson. Sie ist eine amerikanische Künstlerin. Sie hat einen Film gedreht, vielleicht kennen ihn einige von euch, Heart of a Dog, Herz eines Hundes, nachdem innerhalb von 3 Jahren 3 ihrer liebsten Wesen gestorben sind, nämlich ihre Mutter, ihr Ehemann Lou Reed, auch ein bekannter Musiker, und ihr Hund Lola Bell. Und am Ende des Films macht sie eine Aussage. Der Film war eine Art Verarbeitung dieses traurigen Verlustes von diesen 3 ihr sehr nahestehenden Menschen. Und sie sagt am Ende, ist auf Englisch, ich sage es zuerst auf Englisch, "The purpose of death is the release of love." Also der Sinn des Todes ist die Freisetzung von Liebe. Ich möchte hier nicht weiter auf diese Aussage von Lori Anderson eingehen, die übrigens genauso wie eben ihr verstorbener Mann Lou Reed auch Praktizierende sind oder waren in der buddhistischen Tradition. Sondern ich möchte ihre Aussage einfach so stehen lassen. Mich hat sie sehr begleitet, immer noch. Und vielleicht ist ja die Freisetzung von Liebe nicht der Sinn des Todes. Und die Erfahrungen von Älterwerden, vom Kranksein, vom Sterben können, wie wir alle wissen, sehr wohl auch anderes freisetzen. Ja, sie können statt Liebe auch Wut, Verzweiflung, Ängste freisetzen. Doch wenn es tatsächlich so ist, dass der Sinn des Todes die Freisetzung von Liebe sein kann, dann sind der Tod, aber auch das Älterwerden und das Kranksein wirkliche Himmelsboten, denke ich. Und das, was wir hier praktizieren, denke ich, schafft gute Voraussetzungen, dass wir es so erleben können.